Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute gibt es wieder Frage sucht Antwort. Wir beginnen mit einer Frage von Dirk. Dirk hat die Dinkelseelen aus Brotbackbuch Nummer 4 gebacken, mehrfach, und immer wieder sind sie zwar geschmacklich toll geworden, aber das Volumen lässt zu wünschen übrig, schreibt er. Also relativ flach sind sie geworden. Und er fragt sich jetzt, woran kann das liegen? Hat er beim Dehnen und Falten was falsch gemacht? Hat er irgendwie das Teiggerüst geschädigt? Etc. pp. Ja, können wir drauf eingehen. Meistens liegt es daran bei Sauerteiggebäcken, dass einfach die Stockgare, und bei der Dinkelseele gibt es ja nur eine Stockgare und keine Stückgare, dass die zu kurz war im Verhältnis zur Sauerteigqualität und zur Temperatur des Teiges bzw. auch des Raumes. Der Teig muss also sichtbar an Volumen gewonnen haben und muss noch stabil sein. Jetzt haben wir bei Sauerteig im Weizen- und Dinkelbereich das Risiko, dass, wenn der pH-Wert nicht stimmt, die mehleigenen Proteinasen, heißen sie genau, ich muss kurz überlegen, die mehleigenen Proteinasen, also die eiweißabbauenden Enzyme, sich zu schaffen machen am Teig und das Eiweißgerüst, also das Glutengerüst, angreifen. Es hängt auch noch sehr von der Dinkelsorte ab. Ne? Wenn es eine alte Dinkelsorte ist, die einen relativ weichen Kleber hat, dann ist es natürlich auch etwas gewagter, da noch mit Sauerteig ranzugehen, als wenn man das mit Hefe macht. Aber so oder so soll in der Stockgare der Teig stabil bleiben und aufgehen. Also wenn das Volumen sich nicht deutlich verdoppelt hat und da schöne Blasen zu sehen sind, dann braucht man gar nicht anfangen, die Seelen abzuziehen und zu backen, weil dann gibt es weder Stand noch Volumen im Ofen. Das ist also das Erste. Wir müssen erstmal sehen, dass der Teig gut aufgeht. Und wenn das nicht passt, dann sollte man die Teigtemperatur prüfen, ob das mit dem Rezept übereinstimmt. Auch die Temperatur, bei der der Teig reifen soll, sollte nochmal geprüft werden. Und wenn das alles passt und es ist trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis, dann kann es, so wie Dirk schon vermutet hat, daran liegen, dass beim Dehnen und Falten irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Das Dehnen und Falten dient ja dazu, den Teig zu stabilisieren. Also man zieht ihn nach oben oder nach unten, je nachdem, gibt verschiedene Techniken. Man dehnt ihn jedenfalls und legt ihn wieder so zusammen, dass er unter Spannung bleibt. Und bei Dinkelteigen ist das besonders notwendig, weil sie eben von Natur aus einen dehnbaren Kleber haben. Wenn man den nicht alle Nase lang strafft, dann hat man nur Suppe vor sich, wenn man die Seelen dann abziehen möchte. Und das Dehnen und Falten, das steht immer so lapidar in den Rezepten. Ne? Es ist auch klar, dass es so dasteht, weil es nimmt unglaublich viel Platz, wenn man in jedem Rezept alles ins Detail schreibt. Da muss man dann ins Kleingedruckte, also in die Vorworte gucken, in das Grundlagenkapitel des Buches. Dehnen und Falten steht da drin, aber es heißt nicht, dass man einmal so zack, zack am Teig rummanipuliert, sondern dass man so lang den Durchgang wiederholt des Dehnens und Faltens, bis der Teig wirklich straff da liegt und sich nicht mehr dehnen und falten lässt, also wirklich so bockig und stabil dasteht, dass er sich einfach nicht mehr falten lassen will, außer man nimmt Gewalt dazu und reißt den Teig. Das soll natürlich auch nicht passieren. Aber wenn er sich noch dehnen lässt, dann sollte man ihn auch dehnen so lang, bis er sich nicht mehr dehnen lässt. Das ist das eine. Das machen die meisten, würde ich behaupten, falsch, dass sie nur eine Runde rumgehen und dann lassen sie ihn liegen, auch wenn er noch deutlich dehnbar ist und sich noch weiter falten und dehnen lassen würde. So, und dann kommt es natürlich darauf an, in welchem Rhythmus man das macht. Ich sag meistens im Halbstundenrhythmus, bei Dinkel definitiv. Wenn man nach der halben Stunde merkt, oh, der ist schon sehr entspannt, dann falten, falten, falten. Wenn man nach der nächsten halben Stunde merkt, das ist dann bei Weizenteigen eher der Fall, oh, naja, der hat eigentlich seine Stabilität noch behalten, ich kann ihn gar nicht so richtig dehnen und falten, dann lässt man es sein, auch wenn es im Rezept steht, dass man es tun soll, weil das nicht nur generell von Dinkel oder Weizen abhängt, sondern von der konkreten Sorte oder der Sortenmischung, die da verarbeitet wurde und auch von den Anbau- und Erntebedingungen, die geherrscht haben in dem Jahr. Also das muss man immer abhängig machen vom Teig. Da gibt es keine Regel, so ist es immer, sondern man muss sich den Teig angucken. Sobald er dehnbar ist, sollte man ihn dehnen und falten. Ja, und das ist es eigentlich schon. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn da schon richtig viel Gas drin ist, dass man ihn nicht mehr so arg strapaziert, aber ihn noch strafft. Ne? Also je mehr Gas im Teig ist, umso behutsamer sollte man ihn dehnen und falten. Merkt man dann aber auch, denn er ist ja über die Zeit auch sowieso straffer geworden. Also da braucht es einfach ein bisschen Gefühl. Aber wenn er so richtig schlaff da liegt und keine gewölbte Oberfläche hat, dann sollte man ihn dehnen und falten. Auf Teufel komm raus, damit er wieder Stabilität erreicht. Die nächste Frage kommt von Max. Er fragt, kann ich anstellgut in salziges Wasser geben? Der Hintergrund ist, dass Max gern das Salz im Wasser lösen würde, weil das ergibt für ihn Sinn, ne? Dann ist es schon gelöst und hat weniger Probleme dann später. Aber wenn er jetzt die Zutaten zugibt, und zwar zum Beispiel das Anstellgut mit einmischt, wie man das in vielen Rezepten ja liest, man soll es im Wasser auflösen, das gleiche gilt auch für Hefe, dann kann er sich vorstellen, dass sich das intensive Salzbad nicht so vorteilhaft für die Bakterien und Pilze im Anstellgut auswirkt und sich das dann eben auch niederschlägt auf den Trieb oder vielleicht auch den Geschmack. Er gibt also erst das Mehl zu und darauf dann das Anstellgut. Kurz gesagt, will er wissen, übersteht das Anstellgut eine gewisse Zeit im Salzbad unbeschadet. Also, ich habe noch keine Vergleichsexperimente dazu gemacht, aber der Literatur nach definitiv übersteht das Anstellgut, genau wie die Hefe auch, eine gewisse Zeit das Salzbad unbeschadet. Und wenn es nur ums Abwiegen geht, dann ist das natürlich kein Problem, das Anstellgut da in das Salzwasser reinzugeben, zumal die Konzentration ja auch nicht wirklich hoch ist, wenn man da die übliche Salzmenge für den Brotteig hineingegeben hat. Problematisch wird es eher, wenn das Wasser nicht die richtige Temperatur hat. Es gibt da durchaus Rezepte, in denen das Wasser weit über 40 Grad temperiert wird. Da würde ich niemals das Anstellgut reingeben. Ich halte es auch nicht für sinnbringend, das Anstellgut generell aufzulösen. Das kann man auch einfach tatsächlich aufs Mehl geben. So mache ich das immer einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich nicht immer überlegen muss, ist das Wasser jetzt warm oder kalt genug, damit ich das Anstellgut da reingeben kann oder eben nicht. Also ich gebe das Anstellgut meistens getrennt zum Wasser hinein, getrennt durch das Mehl. Und erstaunlicherweise funktioniert es natürlich hervorragend. Man kann damit hervorragend backen. Genauso hervorragend, als würde man es auflösen. 1:1 Versuche habe ich ehrlicherweise noch nicht gemacht. Das wäre nochmal ein spannendes Feld. Aber ich würde jetzt mutmaßen, das wäre die These, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt zwischen den beiden Broten, egal ob das Anstellgut jetzt aufgelöst wurde oder ob es einfach so auf das Mehl gegeben wurde und dann alles zusammengeknetet wird. Ja, also keine Angst, wenn das Wasser kalt genug ist, kann man das Anstellgut auch in das Salzwasser geben. Ansonsten hat das Salz, glaube ich, keinen Einfluss in dieser relativ kurzen Zeit jedenfalls. Im Gegenteil, im Zweifel hat es sogar einen positiven Einfluss, genau wie bei der Hefe. Wenn man also Hefe eine längere Zeit in Salzwasser belässt, dann baut es wieder einen Stoffwechsel um, lagert Glycerin in die Zellwand ein, das dann später, wenn der Teig entsteht, wieder ausgelagert wird und zu besseren Teigeigenschaften führt. Etwas Ähnliches, einen ähnlichen Effekt im Roggenbereich jedenfalls, im positiven Effekt jedenfalls. Das hat aber, glaube ich, nichts mit dem Glycerin zu tun. Habe ich auch schon erreicht, wenn ich den Sauerteig nach der Reife mit Salz geimpft habe, mit einer relativ hohen Salzkonzentration und danach stehen lassen habe und dann erst den Hauptteig bereitet habe. Also sozusagen das Salz-Hefe-Verfahren, das ein gängiges Verfahren ist, im Weizenbereich auf den Sauerteig überstülpt. Auch das hat positive Effekte gebracht. Im Weizenbereich habe ich es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jedenfalls noch nicht ausprobiert. Aber im Roggenbereich hat es jedenfalls positive Ergebnisse gebracht. Wer das nachlesen will, der kann auf brotschau.de gehen. Sofern ihr Mitglied im Plötzblock seid, könnt ihr das auch sofort lesen. Ansonsten könnt ihr gerne eine Mitgliedschaft abschließen für 4 Euro im Monat und das Ganze nachlesen. Da gibt es im Übrigen auch viele andere Experimente und viel Fachwissen für den Hobbybäcker und auch für den Profibäcker zum Nachlesen. So, kleine Werbeeinlage inklusive. Nächste Frage von Max. Sollte ich Getreidekörner mit Salz kochen? Üblicherweise kocht man das Körnerstück ohne Salz, auch in meinen Rezepten ab und an ist das zu sehen. Und Max schreibt, beim Nudelkochen hat das Salz im Wasser ja unter anderem die Funktion, das Wasser so zu sättigen, dass nicht zu viel Geschmack aus den Nudeln ins Wasser abwandert. Das gleiche gilt übrigens auch für Gemüse. Also wenn ihr eine Gemüsebrühe kochen wollt, dann kommt da kein Salz ins Wasser. Wenn ihr das Gemüse selber noch essen wollt, dann soll noch was schmecken. Das gekochte Gemüse, dann sollte da schon Salz hinein, weil dann die Geschmacksstoffe im Gemüse bleiben. Im Körnerkochstück ist das ein bisschen anders, was den Geschmack angeht, denn das Körnerkochstück ist bei mir jedenfalls so konzipiert, dass am Ende das gesamte Wasser im Korn gelandet ist und nichts entweicht, also wir kein Wasser wegschütten, in dem da noch Geschmack stecken könnte. Insofern zählt das Geschmacksargument nicht. Der einzige Grund, Salz mit zuzugeben, wäre für mich, damit die Körner auch einen dezenten Salzgeschmack haben, wenn sehr viele Körner im Teig stecken, dann kann das durchaus Sinn ergeben, weil das Brot sonst relativ fad schmecken könnte, oder es macht zumindest den Eindruck, obwohl genug Salz drin ist. Also man kann durchaus eine Prise Salz mit an die Körner geben. Ich nehme da meistens aufs Mehl gerechnet so 0,1-0,2% Salz mit in das Körnerkochstück rein. Dann haben die so einen ganz dezenten Salzgeschmack und man hat nicht den Eindruck in den Broten mit hohem Körneranteil, dass da irgendwo fade Stellen sind. Was übrigens nicht funktioniert, ist auch noch eine kleine Anmerkung von Max, dass man einfach den Salzgehalt im Brotteig erhöht, um das auszugleichen. Denn dann hat man immer noch fade Stellen. Das ist genau das gleiche Phänomen, das man gefunden hat in Forschungsarbeiten, wie man den Salzgehalt im Brot reduzieren kann. Wenn man nämlich Salz in grober Form hineingibt, also sozusagen Salzspots im Teig hat, auch im Brot, dann wirken sich diese Salzspots positiv auf. Man kann also insgesamt weniger Salz in den Brotteig geben und hat trotzdem den gleichen Salzeindruck, wie wenn man eine höhere Menge Salz genommen hätte, die komplett aufgelöst worden wäre. Das nur am Rande, aber wenn ich überall diese faden Körner habe und ich den Salzgehalt im Teig, also in der Matrix erhöhe, dann bekomme ich nicht automatisch einen angenehmeren Salzeindruck, sondern ich habe immer noch Stellen, in denen ich auf fade Bereiche beiße. Und insofern ist es schon sinnvoll, auch die Körner mit etwas Salz zu kochen. Dann aber würde ich den Salzgehalt entsprechend im Hauptteig reduzieren, damit ich nicht so viel Salz aufnehme über das Brot. Und eine dritte Frage von Max. Auch hier geht es um Brotgeschmack, Brotaroma. Er fragt, wie kann man das Brotaroma auf natürlichem Wege noch intensivieren? Ich zitiere ihn jetzt mal direkt. Grundsätzlich bin ich ein Fan des puristischen Backens, also nur mit Mehl, Wasser, Salz und Anstellgut. Durch lange Reifezeiten und ein gut gepflegtes Anstellgut bekomme ich ja durchaus ein tolles Aroma in die Brote hinein. Trotzdem suche ich nach Wegen, um aus den Grundzutaten noch intensiveren Geschmack herauszuholen. Versuche mit geröstetem Mehl und Kochstücken aus geröstetem Roggenkorn waren dabei wenig erfolgreich. Ein Erfolg in dieser Richtung war Khorasan, auch unter dem Markennamen Kamut. Das ist eine Sorte von Khorasan-Weizen bekannt. Das bringt wirklich neue Noten ins Brot, schreibt Max. Und er fragt jetzt, hast du Tipps, wie man die Aromen ohne Hilfsmittelchen aus dem Labor noch auf die Spitze treiben kann? An erster Stelle fällt mir da Altbrot ein, also geröstetes, altes, altbackenes Brot, das man vielleicht sowieso nicht mehr gegessen hätte. Feinmahlen, rösten oder andersrum, erst rösten, dann feinmahlen und mit in verquollener Form in den neuen Brotteig geben. Das bringt wirklich ein hervorragendes Aroma in das neue Brot, also unvergleichlich. Ich wüsste nicht, welches andere Mittel so ein tolles Aroma ins Brot bringt. Man kann natürlich noch mit Trestern arbeiten. Trester sind Rückstände aus der Ölgewinnung, manchmal auch aus der Saftgewinnung. Ich denke da jetzt vor allem an Leinmehle, an Kürbiskerntrester aus der Kürbiskernölgewinnung, an Sonnenblumenkerntrester. Das bringt alles tolles Aroma. Auch Nusstrester kann man mit beigeben. Das sind natürlich dann alles Stoffe, die einen Eigengeschmack mit einbringen, der dann nicht mehr so getreidetypisch ist. Viel eher kann man mit Getreidesorten arbeiten, wenn man jetzt wirklich puristisch drangehen will und wirklich den Getreidegeschmack haben will. Viele alte Getreidesorten sind geschmacklich intensiver, wie er das ja auch schon mit dem Khorasan-Weizen geschrieben hat. Also ich denke da an verschiedene Gelbmehlweizen, an Rotkornweizen. Bestimmte Dinkelsorten haben auch einen ganz tollen Geschmack. Also da kann man sich, wenn man ein bisschen sucht, mit verschiedenen Sorten eindecken und da mal spielen. Einfach immer das gleiche Brot backen mit unterschiedlichen Weizen- oder Dinkelsorten. Was fällt mir noch ein? Man kann natürlich noch ein paar Gewürze zugeben. Also alles, man kann eigentlich alles zugeben, was einen Geschmack hat und den Brotteig nicht beeinflusst. Und da sind in der Regel Flüssigkeiten eine Wahl, also über Bier zum Beispiel, über bestimmte Alkoholiker. Auch Malzbier wäre eine Alternative. Man kann verschiedene Malze zugeben, gibt es in verschiedenen Röstgraden, auch das wäre möglich. Man kann mit Gemüsen arbeiten, mit verschiedenen Getreidekörnern, ne? Also tatsächlich auch geröstet, beziehungsweise auch geräuchert. Man kann auch geräucherte Getreidekörner zugeben, das finde ich auch sehr spannend. Es gibt eine Bäckerei auf Rügen, die damit arbeitet, die machen so eine Art Ganzkornbrot, Roggenschrotbrot mit geräucherten Roggenkörnern, das finde ich genial. Passt sehr gut zu Fisch und Ähnlichem und natürlich auch zur Insel Rügen tatsächlich. Das wäre möglich. Ja, und dann verschiedene Öle, generell verschiedene Fette kann man zugeben. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wenn man es wirklich puristisch haben will und wirklich nur Mehl, Wasser, Salz im Brot haben will, dann führt eigentlich an den verschiedenen Getreidesorten bzw. auch am Altbrot, am Röstbrot nichts vorbei, um da noch ein bisschen zu spielen. So, weiter geht es mit Stefan. Er fragt, was passiert, wenn ich den Sauerteig zu warm reifen lasse? Zum Hintergrund, er backt aus meinem Buch, das im Herbst 24 erschienen ist, Besser Vollkorn backen. Und ihm ist passiert, dass er nicht von 35 Grad auf 20 Grad gefallen ist. Also 35 Grad hat er über das Wasser bekommen, 20 Grad ist die Raumtemperatur, sondern der Teig lag sehr lange bei 30 Grad. Also ist gar nicht auf 20 Grad abgefallen. Und morgens war dann der Sauerteig kaum gegangen. Er roch sehr mild, aber nach 15 Stunden hat er dann trotzdem mit dem Rezept weitergemacht, hat er geschrieben. Auch da passierte stundenlang nichts. Und am Ende hat er dann gebacken. Das Ergebnis war okay, aber er fragt sich jetzt, ob das an der zu warmen Sauerteigreife gelegen haben könnte. Und die Antwort ist schlichtweg ja. Denn was passiert, wenn der Sauerteig von 35 Grad auf 20 Grad runterfällt, und das macht er ja relativ schnell in so einer kleinen Menge, ist, dass am Anfang die Milchsäurebakterien sehr heftig arbeiten und sich vermehren können und je näher es auf 20 Grad rutscht, also weit unter 30 Grad, dann die Hefen sich vermehren und entsprechend Stoffwechsel betreiben, also auch CO2 produzieren. Und das ist der größere Anteil im Teig, der da für die Lockerung sorgt. Und wenn ich jetzt das Ganze bei 30 oder noch mehr Grad dauerhaft reifen lasse, den Sauerteig, dann sorge ich dafür, dass die Milchsäurebakterien heftig arbeiten, viel Milchsäure produzieren, das Ganze schön mild wird, aber ich kaum Triebstärke entwickle. Und das dann in den Brotteig gegeben, bei einem reinen Sauerteigbrot, sorgt dafür, dass ich auch da wenig Möglichkeiten habe, den Teig zu lockern, außer das bisschen CO2, das die Milchsäurebakterien selbst produzieren. Also deshalb schreibt er auch, nach 7 Stunden war etwa eine leichte Volumenzunahme zu erkennen und nach 9 Stunden hat er es dann abgebacken, aber das war natürlich noch nicht das gewünschte Volumen. Hinzu kommt, dass über diese lange, lange Reifezeit mit wenig CO2-Entwicklung natürlich auch die mehleigenen Enzyme und die Enzyme, die die Milchsäurebakterien und die vielleicht noch vorhanden gewesenen ein paar Hefen produzieren, in den Teig abgeben, dass die den Teig schwächen und dadurch schon allein weniger Volumen entstehen kann, selbst wenn ausreichend CO2 entstanden wäre. Also das ist ganz wichtig. Die Temperaturangaben, die stehen da nicht zum Spaß, sondern es ist tatsächlich wichtig, wenn wir mit Mikroorganismen arbeiten, das tun wir nun beim Brotbacken automatisch, dass wir dann auch die richtigen Temperaturbereiche einhalten. Also wir reden da nicht um 1 Grad drauf oder runter. Auch das hat einen Einfluss, einen zeitlichen Einfluss. Aber wenn es so massiv ist, 30 statt 20 Grad, dann hat das schon einen bedeutenden Einfluss. Und ja, tatsächlich, wir haben damit die Mikroflora, also das Mikrobiom des Sauerteiges verändert und entsprechend darauf getrimmt, dass möglichst wenig CO2 entsteht und möglichst viel Milchsäure. Das mag geschmacklich angenehm sein. Er schreibt auch, der Stefan, dass der Sauerteig zwar kaum gegangen war, aber sehr, sehr mild roch. All das bestätigt also die Theorie, dass die Milchsäurebakterien da auf ihrem Hoch waren, aber die Hefen quasi ausgeschaltet wurden bei 30 Grad. Klaus hat gleich 2 Fragen geschickt. Die erste Frage geht so ein bisschen in die Richtung, die wir auch schon in der, ich glaube, letzten Folge bearbeitet haben. Und zwar fragt er, ob die Wassermenge auch von der Qualität des Mehls abhängig ist, also die Wassermenge, die er in den Teig gibt. Er muss vorausschicken, schreibt er, dass ihm diese Fragestellung erst bewusst wurde, nachdem er von der Kenwood auf die Wilfa Pro Baker gewechselt ist und schreibt, Wilfa ist gleich ein super Kneter. Wer mehr zur Wilfa wissen will, der geht auf teigkneten.de und kann sich da durch meine Experimente und Tests lesen und im Zweifel auch gleich eine Wilfa bestellen, wenn er möchte. So, kleine Werbung beiseite. Klaus schreibt weiter, dass er natürlich immer Wasser zurückbehält, so wie ich das auch empfehle, und dann schluckweise zugibt, bis die Teigkonsistenz die richtige ist. Und er hat gemerkt, dass er bei vielen Weizenteigen bis zu 100 Gramm mehr Wasser zugeben kann, als im Rezept steht bei mir, und fragt sich jetzt, woran das liegt. Er schreibt auch noch, dass er 550er Weizenmehl von einem Demeterhof in Stuttgart verwendet oder ein Nuller Biomehl von der Meraner Mühle. So, wenn mehr Wasser in den Teig passt, dann ist das ganz normal, genauso wie es ganz normal wäre, wenn weniger Wasser in den Teig passt, als das in den Rezepten steht. Und zwar nicht nur in meinen, sondern in allen denkbaren Rezepten. Denn die Mehlqualität und damit auch die Wasserbindefähigkeit, das Wasserbindevermögen, hängt nicht nur von der Mehltype ab, die da draufsteht, sondern im Wesentlichen von der Weizensorte oder den Weizensorten, die in dem Mehl verarbeitet wurden, und auch vom Anbaugebiet, von den Witterungsbedingungen vor der Ernte und während des Anbaus und natürlich auch vom Mahlverfahren, das kommt noch dazu. Also ganz viele Einflussfaktoren, die die Wasserbindefähigkeit eines Mehles beeinflussen. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, vor allem das Biomehl aus der Meraner Mühle, das wird ziemlich kleberstark sein, denn ich kenne die Meraner Mühle und weiß, was sie für Mehle haben. Ich kenne auch den Chef ganz gut. Und da werden kleberstarke Mehle verarbeitet. Und kleberstarke Mehle binden eindeutig mehr Wasser, weil das Gluten, das Klebereiweiß, entsprechend in höherer Menge mehr Wasser binden kann. Das 550er Mehl vom Demeterhof in Stuttgart bindet demnach wahrscheinlich auch mehr Wasser, wenn Klaus da mehr Wasser reinbekommt, als in mein Mehl, das ich verwendet habe für das jeweilige Rezept. Nun habe ich für das Vollkornbuch, besser Vollkornbacken, definitiv keine kleberstarken Mehle verwendet, sondern eher kleberschwache Mehle, weil ich mich zum damaligen Zeitpunkt in Norddeutschland befunden habe und dort auch norddeutsche Mehle verwendet habe. Und diese waren in dem Erntejahr sehr kleberschwach. Insofern passt wahrscheinlich bei vielen anderen auch etwas mehr Wasser rein, als da im Rezept steht. Und entsprechend auch mit dem 550er vom Demeterhof. Nun verwende ich selbst eher kleberschwache Mehle, weil ich mich bevorzugt regional versorge mit Mehlen und ich dann entweder norddeutsches Mehl nehme, wenn ich gerade in Hamburg bin, oder ostdeutsches Mehl, wenn ich bei mir in meiner Heimatstadt in Freiberg bin. Insofern sind die Mehle nicht so kleberstark wie die, die mutmaßlich Klaus verwendet. Und deshalb ist es ganz normal, dass bei ihm etwas mehr Wasser reinpasst. Hinzu kommt, dass ich natürlich auch über die Jahre immer unterschiedliche Mehlqualitäten verwendet habe. Wenn er jetzt im Blog irgendwelche Rezepte verwendet, dann sind die meistens auf der Alm entstanden. Auf der Alm bringen teilweise Teilnehmermehle mit. Ich kaufe teilweise Mehle bei der Traxmühle, die sind dann wieder ein bisschen kleberstärker. Ich bringe manchmal noch Mehle mit aus der Bäckerei, die sind dann aus Norddeutschland. Also die Mehlqualität ist immer schwankend, genauso schwankend, wie sie das aber auch zu Hause ist. Und wenn jetzt Klaus, ich weiß jetzt gerade nicht, wo er wohnt, aber wenn jetzt Klaus in Süddeutschland wohnen würde, dann hätte er per se kleberstärkere Mehle, als wenn er in Norddeutschland wohnen würde. Und so schwankt das immer. Insofern sage ich auch immer, haltet Wasser zurück, das hat Klaus ja auch immer gemacht, und schüttet dann so viel Wasser nach, bis die passende Konsistenz des Teiges erreicht ist. Und die passende Konsistenz des Teiges, das ist kein Naturgesetz, sondern die muss man sich erarbeiten und einfach über Backversuche oder vielleicht mal über einen Kursbesuch erlernen. Und dann weiß man, was ein Baguette für eine Teigkonsistenz braucht, was ein Ciabatta für eine Teigkonsistenz braucht, was ein deutsches Weißbrot für eine Teigkonsistenz braucht. Das sind alles Erfahrungswerte und genauso wie man Fahrradfahren nicht an einem Tag erlernt, zumindest nicht sicher, kann man Brotbacken eben auch nicht an einem Tag erlernen, sondern Stück für Stück und immer wieder probieren. Schmecken wird es ja sowieso und ob es jetzt mal ein bisschen kleiner oder ein bisschen fester ist oder ein bisschen weicher oder ein bisschen feuchter. Das spielt im Hobbybäckeralltag jedenfalls keine große Rolle, aber man sollte es alles beobachten, alles was man tut, beobachten, im Zweifel sogar mein Backprotokoll schreiben, aufschreiben, was habe ich getan diesmal, wie viel Wasser hat reingepasst. Wie war das Ergebnis, damit man dann im nächsten Gang das vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommt. Die zweite Frage von Klaus bezieht sich auf ein Rezept von Günther Weber. Wer ihn nicht kennt, das war ein Bäcker auf dem Lorettohof, ist mittlerweile in Rente. Und er hat ein Buch geschrieben, Gut Brot will Weile haben heißt das. Sehr gut, sehr zu empfehlen. Viele schöne Geschichten drin. Und da ist auch ein Rezept für sein Bauernbrot drin. Und das wird nicht gedehnt und gefaltet. Und das irritiert Klaus jetzt. Ist ein sehr leckeres Brot, schreibt er. Aber warum wird bei diesem Teig kein Dehnen und Falten vorgeschlagen? Andere Frage, würde das was bringen? So, ein Bauernbrot ist nicht klar definiert in Deutschland. Ist jedenfalls immer ein Mischbrot, Roggen, Weizen, Mischbrot. Da der Lorettohof im Schwabenland liegt, ist es eher ein Weizenmischbrot. Also ein relativ geringer Roggenanteil und ein relativ hoher Weizenanteil. Insofern würde da das Dehnen und Falten schon ein bisschen was bringen. Nun ist das auch ein relativ fester Teig für das Bauernbrot und allein durch das straffe Durchwirken, also das Formen vor der Stückgare, ist da genug Spannung aufgebaut, um auf das Dehnen und Falten zu verzichten. Also dieser Teig braucht keinen Dehnen und Falten. Im Zweifel geht es sowieso eher beschwerlich, weil der Roggenanteil noch dabei ist und der Teig relativ schnell reißen wird. Da hat Günther Weber also sicherlich recht. Das ist ein klassisches deutsches Brot. Deutsche Brote kennen eigentlich keinen Dehnen und Falten. Das ist eher was für die mediterranen Brote, für weichere Teige. Deshalb muss das hier nicht unbedingt sein. Es bringt also keinen Vorteil. Es wäre aber auch kein Nachteil, das zu tun. Grit fragt, wie sie Reifezeiten umrechnen kann, wenn der Teig bei einer anderen Temperatur reift. Also als Beispiel schreibt sie hier zum Beispiel, wenn der Teig eine Reife bei 2 Stunden Raumtemperatur hat und sie das gern bei 5 Grad im Kühlschrank haben möchte. Wie würde man das umrechnen? Und zweite Frage, muss man dann auch was in Bezug auf die Sauerteigmenge beachten, wenn man das tut? Also wir rechnen jetzt erstmal in Hefeteigen und da gilt die einfache Formel, die man eigentlich auch auf Sauerteige ummünzen kann, dass alle 5 Grad sich die Reifezeit verdoppelt oder halbiert. Also wenn ich 5 Grad raufgehe mit der Teigtemperatur und oder der Raumtemperatur, der Reifetemperatur, dann halbiert sich die Reifezeit und wenn ich 5 Grad runtergehe, dann verdoppelt sich die Reifezeit. Wenn jetzt also der Ausgangspunkt 2 Stunden bei Raumtemperatur, also bei 20 Grad war und ich das bei 5 Grad reifen lassen möchte, dann hätten wir also bei 15 Grad 4 Stunden Reifezeit, bei 10 Grad 8 Stunden Reifezeit und bei 5 Grad 16 Stunden Reifezeit. Das wäre die überschlägige Rechnungsweise. Statt 2 Stunden bei 20 Grad hätte ich dann also 16 Stunden bei 5 Grad. Da gibt es natürlich noch viele andere Einflussfaktoren, die das im Detail dann variieren können, aber das wäre zumindest mal die Rechengröße, mit der man arbeiten kann. Dann probiert man das aus und die Feinjustierung findet dann sowieso bei jedem selbst statt. Also selbst der Kühlschrank, ne, der muss ja keine 5 Grad haben, wenn er 5 Grad anzeigt. Wenn Vollkornmehl im Spiel ist, reift der Teig immer ein bisschen schneller als wenn ich einen Typenmehl habe, etc. pp. Also da muss man dann im Detail nochmal schauen, ob die Reife wirklich perfekt passt nach 16 Stunden oder ob man ihn vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer reifen lassen sollte. So, Bezug auf die Sauerteigmenge. Also wenn sie hat jetzt ein spezielles Rezept, was sie selber entwickelt hat, da reift der Teig erstmal 12 Stunden in der Stockgare im Kühlschrank, ein reines Sauerteigbrot übrigens, und auch 12 Stunden in der Stückgare im Kühlschrank, nachdem es geformt wurde. Und wenn sie das jetzt bei anderen Teigen macht, mit Raumtemperaturen, das dann in den Kühlschrank ummünzt. Was muss da beachtet werden? Also generell ist die Regel, dass reine Sauerteige im Kühlschrank langsamer reifen als reine Hefeteige. Die Hefen sind deutlich kältetoleranter als die Sauerteige, die mit einem natürlich gezogenen Sauerteig arbeiten. Insofern würde man bei Sauerteigbroten dafür sorgen, dass sie erstmal im Raum anspringen können, sowohl in der Stockgare als auch in der Stückgare und sie erst dann in den Kühlschrank stellen oder man muss deutlich länger warten. Ja, also dann würde diese Regel nicht mehr ganz so gelten mit den 5 Grad halbieren oder verdoppeln in der Reifezeit, sondern dann müsste man das etwas ausweiten. Da gibt es keine Regel, das muss man sich anschauen im Kühlschrank. Ne? Man weiß ja, wie reif der Teig war vor dem Formen, wenn das im Raum passiert ist und nicht im Kühlschrank. Und genau auf diese Reife wartet man dann, wenn der Teig im Kühlschrank reift. Und bei der Stückgare ist es dann natürlich genauso. Auch da muss man auf den richtigen Reifezustand achten und nicht unbedingt auf die Zeit. Thorsten fragt, warum ich Salz in den Sauerteig gebe. Er war bislang der Meinung, dass Salz schlecht für die Kulturen sei. Er spielt damit an auf die Salz-Sauerteig-Führung, die ist im Roggenbereich verbreitet und in dem Fall ist das Salz im Sauerteig ganz bewusst drin, weil es die Milchsäurebakterien etwas ausbremst in ihrer Tätigkeit und die Hefen aber nicht tangiert in der Dosis, wie es reinkommt, 2% aufs Mehl. Insofern entsteht ein sehr milder, triebstarker Sauerteig mild, weil die Milchsäurebakterien nicht so viel Säuren produzieren und triebstark, weil die Hefen einfach weiterarbeiten. Ist also ein sehr feiner Sauerteig, sowohl was die Triebkraft angeht, als auch was den Geschmack angeht, sehr abgerundet, sehr komplex. Das ist also durchaus sinnvoll, da das Salz in den Sauerteig zu geben, in der richtigen Dosis. Das steht ja dann auch so im Rezept. Nun weiß ich nicht genau, auf welches Buch, und er bezieht sich auf ein Buch von mir, er sich bezieht, der Thorsten. Vielleicht ist es auch das Perfektionsbuch Sauerteig. Da gebe ich natürlich das Salz auch von vornherein mit in den Hauptteig, mit dem Anstellgut dazu. Und da muss es auch rein, weil das Anstellgut da wie die Hefe funktioniert, die man zugibt. Und über die lange Reifezeit macht man ja mit dem Teig nichts mehr. Also wenn man dann später das Salz zumischen würde, dann würde man die Luft wieder rausholen. Dann funktioniert das ganze Konzept nicht mehr, dass diesem Buch zugrunde liegt. Und eine letzte Frage, diesmal von Emily. Sie fragt, wie kann ich selbstgemachten Trester in Brotteige verarbeiten? Sie hat zum einen Safttrester und zum anderen hat sie Kartoffeltrester. Das sind also alles Rückstände aus Dingen, die man ausgepresst hat, teilweise entölt, teilweise entsaftet. Und jetzt hat sie einerseits den frischen Trester, der also noch eine gewisse Restfeuchte mitbringt, und zum anderen hat sie den getrockneten Trester. Und in beiden Fällen ist die Frage, wie geht man dann mit der Schüttwassermenge um? Gehen wir erstmal zu dem frischen Trester, der durch die Restfeuchtigkeit ja noch Wasser einbringt in den Teig. Dann sollte man tatsächlich Wasser zurückbehalten aus dem Hauptteig und sich an die richtige Teigkonsistenz rantasten. Das ist das eine, also während des Mischens und Knetens immer wieder ein bisschen Wasser zugeben, bis die altbekannte Konsistenz da ist. Das setzt voraus, dass man dieses jeweilige Rezept schon mal im Originalzustand gebacken hat, damit man die richtige Teigkonsistenz kennt. Wenn man trockenen Trester nimmt, dann sollte man ihn schon vorquellen, also ein Quellstück draus machen und über Nacht stehen lassen. Wie viel Wasser dann daran passt, das muss man ein bisschen ausprobieren. Bei Leinmehl kann ich das jetzt nur sagen, da passt fünfmal so viel Wasser wie Leinmehl ran. Bei anderen Trestern müsste man es ausprobieren tatsächlich, da habe ich keine Erfahrungswerte. Im Zweifel weiß man ja ungefähr, was man rausgepresst hat aus der jeweiligen Substanz an Flüssigkeit. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, vielleicht auch ausmisst, dann hat man so ungefähr eine Orientierung, wie viel Wasser man da jetzt wieder rangibt, um das in einen durchgequollenen Zustand zu verbringen. Denn wenn man das nicht täte, dann würde das Wasser aus dem Teig rausgezogen und dann kann man irgendwann, wenn es dann richtig verquollen ist, nicht mehr nachsteuern, weil dann schon Gas im Teig ist und die Gare begonnen hat. Insofern bitte vorquellen und dann auch lieber noch ein bisschen Wasser im Hauptteig zurückbehalten und nachschütten, weil auch da weiß man nicht genau, wie viel Wasser richtig wirklich festgebunden ist und wie viel Wasser der verquollene Trester dann noch an den Hauptteig abgibt. Die Frage der Menge wäre noch eine wichtige. Wie viel Trester kann man denn zugeben? Wenn man es nicht besser weiß und noch nicht ausprobiert hat, dann würde ich erstmal mit 10% aufs Mehl anfangen. Also 100 Gramm Trester auf 1 Kilo Mehl verwenden. Und zwar Trester im ungequollenen Zustand. Also wenn ich jetzt ein Quellstück draus mache, dann nicht 100 Gramm Quellstück, sondern wirklich 100 Gramm Trester. Und dann kann man sich rantasten. Man merkt das ja auch, ist der Teig noch wirklich ein Teig, so wie er sein soll, schön zusammenhängend und stabil. Und schmeckt das Brot entsprechend angenehm oder bin ich der Meinung, das lässt sich noch ein bisschen ausreizen, ne? Nämlich vielleicht mal 15% oder 20% Trester. Das dann abhängig vom eigenen Geschmacksempfinden und auch abhängig von der Reaktion des Teiges auf den Trester. Und da kann es durchaus Unterschiede geben, je nach Tresterart, ne? Wie der Teig sich verhält. Manche Trester wirken da eher störend, andere fallen gar nicht auf. Das muss man ausprobieren im Detail. Ja, Emily, vielleicht an dich noch die Bitte, wenn du da Erfahrungen gemacht hast mit den verschiedenen Trestern, dann schreib mir ruhig auch mal zurück. Dann kann ich das vielleicht mit einpflegen in das Lexikon unter einem neuen Stichwort Trester. Das wäre toll. Dankeschön an alle, die sich mit Fragen beteiligt haben und auch Dankeschön an alle, die heute wieder zugehört haben. Ich freue mich auf neue Fragen und verbleibe bis dahin mit einem herzlichen Glück auf aus dem Erzgebirge und einem Moin aus Hamburg und bis bald.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.